Jetzt laufen wir, jawohl.
Ja, wir laufen.
Schön.
Wir sind erst noch gelaufen hier. Schöne Ecke hier, kenne ich sonst oft von der Kieler Woche, hier an der Kiellinie lang. Und wir sind jetzt aber reingegangen
genau,
in den wir Landtag. Wir sind reingekommen. Landtag.
Genau.
Sind durch...
Trotz Ausweiskontrolle.
Mhm. Mit dem Paternoster hoch. Du sogar wieder runter, Thomas.
Ja, absolut.
Ja, und bei uns sitzt jetzt Bernd Buchholz.
Dr. Bernd Buchholz.
So viel Zeit darf sein.
Legen
Sie keinen Wert drauf.
Sagen alle, die
Doktor
haben. Ne?
Ja, ja, und die noch haben.
Dr. Bernd Buchholz war Wirtschafts- und auch Arbeitsminister, Tourismusminister, glaube ich. Und was war noch?
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus.
Genau, sehr viele Ministerposten. Nein, es war ein Ministerposten. Dann, ja, kam der Bruch, beziehungsweise was heißt der Bruch? Einfach Daniel Günther hat gesagt, ich brauche die FDP nicht mehr. Sie haben ja damals als FDP gesagt, wir hätten auch weitergemacht. Wenn Sie sich jetzt hier in Kiel umgucken oder in Schleswig-Holstein im November, wir sind ganz transparent, diese Folge erscheint am Sonntag, aber wir zeichnen am Mittwoch auf. Wenn Sie sich hier umgucken, politisch und auch noch draußen gucken, wie sehr vermissen Sie Jamaika, Herr Buchholz?
Ach, also ich hätte gerne weitergemacht, das ist ja keine Frage, da habe ich nie ein Geheimnis draus gemacht. Und Daniel Günther hätte ja auch die Chance gehabt, eine CDU-FDP-Regierung in diesem Lande zu etablieren. Ich weiß nicht, ob er sich manchmal morgens, wenn er aufwacht, auch selber anguckt und sagt, wäre vielleicht doch dann auch die bessere Wahl gewesen. Wir jedenfalls sind als Opposition jeden Tag dabei, ihm zu zeigen, dass es eine Fehlentscheidung war, mit den Grünen zusammen zu regieren. Und ich glaube, das kann man auf den Fluren dieses Hauses und manchmal auch in den Plenardebatten tatsächlich auch erleben, dass da viel Stress ist zwischen Schwarz und Grün in Fragen, die heute vielleicht eine größere Gewichtigkeit haben, als man es zu Beginn der Legislaturperiode gesehen hat. Asyl, Ausländer, Flüchtlinge, Situation in den Kommunen zu diesen Themen, da ist halt heillos weite Entfernung zwischen Grünen und CDU in der Politik.
Bevor wir jetzt richtig einsteigen, nochmal wollen wir Sie noch ein bisschen vorstellen. Wer genaueres wissen will, soll einfach googeln oder mal schauen. Bei Wikipedia ist auch einiges zu lesen. Aber Sie sind aufgewachsen, geboren in Berlin,
ja.
Haben dann studiert. Ich meine Juristerei, hatte ich fast gesagt, also Jura und ich glaube auch VWL. Mhm. Haben das in Berlin gemacht, haben das in Bayern oder wie man eher sagt, Franken, glaube ich, gemacht.
In Mittelfranken.
Erlangen sogar. Genau, in Erlangen, Wissenswertes über Erlangen. Und dann waren Sie nachher in Kiel und das ist dann irgendwann Kiel nicht Ihre Wahlheimat geworden, aber Schleswig-Holstein. Sie wohnen mit der Familie, meine ich, in Ahrensburg, haben zwei erwachsene Söhne. Ihre Frau ist Richterin. Ja, und Sie waren auch mal einer der mächtigsten, kann man ruhig so sagen, auch wenn Sie vielleicht da bescheiden sind, einer der mächtigsten Medienmanager Deutschlands. Sie waren mal Geschäftsführer der Morgenpost, des Sterns und später Gründer und ja, Vorstandschef, glaube ich sogar. Sind es nicht mehr und es gibt wahrscheinlich auch nachvollziehbare Gründe, warum Sie jetzt sagen, darüber möchte ich jetzt gar nicht so viel reden, aber was war denn für Sie der interessantere Job? War der in der Wirtschaft ganz oben oder als Wirtschaftsminister?
Kann man nicht gegeneinander stellen, war beides irre.
Ja.
Also einer der schönsten Jobs, den ich je gemacht habe, war der Stern-Geschäftsführer zu sein, weil das noch anders als ein Vorstand bei Gruner und ja viel dichter am operativen journalistischen Geschäft dran ist. Und das hat halt großen Spaß gemacht. Ja, der 9. September war also, als die beiden Flugzeuge in die Tower in New York eingeschlagen sind, da reagiert ein solches Produkt wie der Stern natürlich darauf. Da muss man schnell sein, da muss man auch
11. September, genau.
11. September. Solche Ereignisse, wenn sich die Elbe entscheidet, durch den Dresdner Hauptbahnhof zu fließen, dann müssen Sie mit Teams unterwegs sein, Geschichten aufschreiben, Fotos besorgen. Das ist so richtig spannendes journalistisches Newsgeschäft und das hat mir immer großen Spaß gemacht. Danach war ich dann eben auch Vorstand, da ist man dann sehr viel strategischer unterwegs, aber in den Medien einen Job dieser Art zu haben, ich war ja auch Vorstand der Bertelsmann AG, das war schon was Besonderes.
Also dann doch mehr Wort als Zahlen oder haben Sie das bereut oder haben Sie gesagt, da hätte ich lieber noch weitergemacht, also mehr ans Journalistische oder dann doch lieber Medienmanager?
Ich war immer tierisch neidisch auf die journalistischen Kollegen im Haus, weil die ja ihre Neugier jederzeit komplett ausleben können und das hat natürlich bei einem Zeitschriftenhaus viel mit Bildern und Worten zu tun. Aber natürlich ist man als der kaufmännische Chef eines Hauses dann auch sehr zahlenlastig unterwegs und muss ein Unternehmen führen. Nicht nur von der Mitarbeiterführung her, sondern auch von den Zahlen her. Noch die Ergebnisse müssen stimmen. Als ich Vorstandsvorsitzender von Gruner und Jahr wurde, war die Lehman Brothers Krise,
ja, ja.
Und alle Mediengeschäfte gingen wegen rückläufiger Anzeigen, Umsätze und Werbeumsätze tierisch in die Knie. Gruner und Jahr ging das erste Mal in die roten Zahlen in der Geschichte des Unternehmens. Da wieder rauszukommen, das Unternehmen da wieder rauszuführen und dann nachher immerhin ein Unternehmen mit 3 Milliarden Umsatz und 300 Millionen Ergebnis zu hinterlassen, das war schon auch ein wichtiges kaufmännisches Thema.
Mhm. Was ich ganz interessant finde, Sie waren ja auch vorher schon in der Politik, ich glaube Chef der jungen Liberalen hier auch, wahrscheinlich in der Studienzeit.
86.
Genau, und waren dann ja auch im Landtag schon mal drin. Da auch ganz interessante Phase, der Schubladenuntersuchungsausschuss, diese erste politische Phase, die Sie da sozusagen hatten. Mhm. Wenn klar, Schleswig-Holstein, Barschel-Affäre ist leider immer noch, glauben Sie, dass das jemals aufgeklärt wird? Ich meine, die Frage hören Sie nicht das erste Mal.
Um das aber etwas abzurunden, ja, ja. Ich habe 86 mein erstes juristisches Staatsexamen gemacht,
oh, ja,
und war
kurz
dann
vorher. Ja.
Eben auch Landesvorsitzender der Jungen Liberalen. 87 war die Landtagswahl, bei der Uwe Barschel dann in Genf im Hotel Borivage irgendwann mal tot in der Badewanne lag. Der Untersuchungsausschuss hier im Landtag war konzipiert, gegründet und konstituiert. Und man fragte mich, als gerade frisch als fertigem Jurastudenten mit erstem Staatsexamen, ob ich nicht für die FDP-Landtagsfraktion schon in diesem ersten Bauschel-Untersuchungsausschuss mitarbeiten wollte. Und das habe ich auch getan.
Okay.
Mein Chef, mein damaliger Doktorvater, Erich Samson, vertrat auf der anderen Seite Uwe Barschel selbst.
Richtig, ja.
Und ich hatte das Vergnügen, Jens Ruge, den damaligen FDP-Abgeordneten, vorzubereiten, aber eben auch in alle Sitzungen, auch in alle nicht öffentlichen Sitzungen zu begleiten und damals das gesamte Ermittlungsverfahren, auch das Todesermittlungsverfahren Uwe Barschel komplett mitzumachen. Das hat dann dazu geführt, dass ich hinterher eine Promotion, eine Doktorarbeit auch zum Recht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse geschrieben habe. Und dann bin ich nach meinem zweiten Staatsexamen 1992 in den Landtag gewählt worden. Und 1993 kam dann die Geschichte auf, dass Sozialminister Günther Jansen hatte sich entschieden, Geld zu sammeln und das immer mal wieder Herrn Pfeiffer aus der Schublade zu überreichen, was die ganze Affäre wieder ins Rollen brachte, auch eine zweite Aufarbeitung der eigentlichen Barschel-Affäre zur Folge hätte. Ein Untersuchungsausschuss, der 3 Jahre lang ab 1993 bis 1996 gearbeitet hat, dessen stellvertretender Ausschussvorsitzender ich war. Das war schon auch eine tolle Zeit.
Ja, und wird das je aufgeklärt oder gibt es da Akten, die noch verschlossen sind oder gibt also, ja immer die wilden Theorien von Herrn Wille.
Das aufzuklären, also da sind schon Leute drüber verrückt geworden, würde ich sagen. Das wird wahrscheinlich schwierig werden, zumal auch einer der Hauptbelastungszeuge Rainer Pfeiffer ja inzwischen tot ist.
Ja.
Da wird es viele weiter Ungeheimtheiten geben. Da wird auch so mancher seine eigene Theorie verfolgen. Ich habe zum Todesermittlungsverfahren Uwe Barschel nie eine Meinung geäußert, weil ehrlich gesagt, das war nicht Kern unseres Themas, aber die politische Affäre, die damalige Verstrickung auch von Uwe Barschel in seine eigenen durchaus nachgewiesenen Lügen, das Verhalten eines Menschen in der Staatskanzlei tatsächlich darauf ausgerichtet zu sein, den politischen Gegner verächtlich zu machen aus einer Staatskanzlei heraus, das ist schon eine der politischen Affären, die nicht umsonst die Mutter der politischen Skandale in Deutschland genannt wird. Und daran mit aufklären zu dürfen, war ein großes Privileg. Man muss sich das vorstellen, ein kleiner junger Abgeordneter wird in den Schleswig-Holsteinischen Landtag gewählt, beschäftigt sich mit der Gleichstellungsverordnung und dem Richterwahlgesetz und plötzlich drehen sich alle Scheinwerfer aus ganz Deutschland auf den Schleswig-Holsteinischen Landtag. Die Kameras werden auf einen selber ausgerichtet und man findet sich im Heute-Journal und in den Tagesthemen wieder. Das war schon zu Beginn meiner politischen Karriere, meiner Berufslaufbahn insgesamt, war das schon eine irre Herausforderung, aber auch eine tolle Zeit.
Aber interessant finde ich nach wie vor diesen Wechsel von eben Politik in die Wirtschaft, dann wieder zurück in die Politik und ja auch dieses, was Sie jetzt sozusagen, nachdem Sie Wirtschaftsminister waren, eine Legislaturperiode und viele sagen ein erfolgreicher Wirtschaftsminister, dann ausgewechselt worden sind und haben jetzt einen Mann, der bestimmt nach außen hin auftreten kann, Ihr Nachfolger, Herr Madsen. Aber wie oft juckt es denn, dass man sagt, ach Mensch, Daniel Günther, Sie sind ja wahrscheinlich per Du. Daniel, sag mal.
Lassen Sie mich erstmal zu dem anderen sagen. Ich finde ehrlich gesagt, dass es in Deutschland ein durchaus Problem ist, dass der Wechsel zwischen Politik und einer Berufstätigkeit draußen viel zu selten stattfindet. Mhm. Wir bilden eine Politikerkaste heraus, ja, die in jungen Jahren schon eine politische Karriere machen und die dann nur noch durchziehen, bis sie pensioniert werden.
Aber Sie haben das ja auch nicht geplant, vermutlich, oder?
Ich habe, nachdem ich 92 in den Landtag gewählt worden bin, ja, 1994 meinem damaligen Fraktionskollegen Wolfgang Kubicki gesagt, dass ich am Ende der Legislaturperiode aufhören werde, um da mal zu sehen, dass es ein Leben auch außerhalb eines Parlaments gibt. Mir war damals schon diese berühmte Saalkarriere, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal und nie wieder was anderes, das war mir suspekt.
Und da waren Sie ja, wenn ich richtig rede, 33 Jahre alt?
Ja, ungefähr. Also, ne? Ja, genau. Und habe dann eben bei Grunau und Jahr als Trainee angefangen, ja, und als Assistent des Vorstandsvorsitzenden. Das muss man dann, nachdem man 4 Jahre im Landtag gesessen hat und parlamentarischer Geschäftsführer war, so mit eigenem Büroblick über die Förde, wenn ich wollte, konnte ich auch einen Fahrer haben und so weiter, dann so an einem Tisch in der Marktforschung bei Grunau und Jahr zu beginnen und anzufangen, Geolinum-Umfragen per Hand auszuzählen. Das war spannend.
Das ist eine schöne Überschrift für unseren Podcast. Aber das ist ein gutes Stichwort. Weil Sie haben ja nun in Ihren Stationen, beruflichen Stationen, unterstelle ich jetzt mal, hatten Sie ja eine gewisse Art von Macht, wie die auch immer ausgesehen hat. Also als Vorstandsvorsitzender eines Milliardenkonzerns und als Minister hat man in irgendeiner Art und Weise Befugnisse und Machtbefugnisse. Was hat das für Sie bedeutet? Ist das eher für Sie ein Werkzeug? Ist das heute noch, würden Sie sagen, war das ein Werkzeug oder mussten Sie das einsetzen oder mussten Sie da auch lernen, damit umzugehen?
Also natürlich spielt Macht eine Rolle, aber Macht ist vor allem Gestaltungsmöglichkeit. Und ehrlich gesagt, darum ging es mir eigentlich immer. Mir ging es an der Spitze des Verlagshauses, mir ging es an der Spitze des Wirtschaftsministeriums darum, dass man Dinge beeinflussen und verändern und neu gestalten kann. Und das ist das, was den Spaß ausmacht. Ja, nicht Teil eines Rädergetriebes zu sein, das immer weiterläuft, sondern ganz bewusst zu sagen, man kann hier eingreifen, Dinge verändern, Dinge neu ausrichten, sich in einem Medienunternehmen auf die Digitalisierung einrichten, einstellen, damit auch umgehen, auch für das journalistische Geschäft insgesamt als Wirtschaftsminister in einer Corona-Zeit komplett auf nagelneue Herausforderungen eingehen und dafür dann zum Beispiel im Tourismus Perspektiven schaffen, die in anderen Bundesländern so nicht geschaffen worden sind. Das sind die Gestaltungsthemen, die viel wichtiger sind, finde ich, als das Thema Macht zu haben. Macht ist das Mittel zur Gestaltung. Mhm. Tatsächlich haben viele Leute diese Macht gerne, aber gar nicht die genügende Power, um tatsächlich etwas gestalten zu wollen, schon gar nicht die genügenden Ideen. Und deshalb finde ich, ehrlich gesagt, da gehört erstmal dazu, dass man kreativ ein bisschen gestalten will und auch Dinge verändern will. Der Unternehmer, wie ihn Schumpeter mal bezeichnet hat, als den kreativen Zerstörer, der alles irgendwie permanent auch immer wieder verändern will, und zwar, um es zu verbessern. Das ist so eine Grundmentalität, die finde ich toll, die sagt mir mehr als Macht.
Ja, die hat ja auch Tom Peters zum Beispiel, der ja auch Management-Guru, der hat auch immer gesagt, zerstör dich selbst, also damit metaphorisch gemeint natürlich.
Oder dein Geschäftsmodell, genau, oder deine Produktsituation. Aber zerstör sie nicht mutwillig, sondern zerstör sie kreativ, um daraus etwas Besseres, etwas anderes, etwas Neues zu machen. Neue Produkte
Könnte man jetzt ja, wenn man es böse meint, Herrn Lindner ja auch, oder stellen, dass er was Neues an, weil er ist ja so für mich so als Beobachter dabei, gerade die FDP, die ja mal durchaus auch in der Geschichte große Verdienste hatte, und Liberalismus, Freiheit, das sind ja alle schöne Werte, die die meisten unterschreiben können. Im Moment läuft es ja nicht so gut und man hat ja so ein bisschen, wenn man aus FDP-Sicht guckt, ein bisschen die Befürchtung, das könnte demnächst wieder wie in Bayern dazu führen, dass man aus dem Parlament fliegt. Wie gucken Sie darauf?
Also zunächst mal muss man sagen, dass Christian Lindner nach dem Debakel 2013 in den Jahren danach in einem wirklich auch anstrengenden Prozess die FDP wieder nicht nur zurück in den Bundestag, sondern zu einer bis dahin unerwarteten Größe gebracht hat.
Und jetzt als Oppositionsführer in...
Und dann anschließend in der Opposition 4 Jahre lang auch weitergemacht hat, damit die FDP durchaus weiter wachsen zu lassen. Allerdings auch mit einer nicht ganz unkritischen Entscheidung, nämlich bei Jamaika-Koalitionsverhandlungen 2017 zu sagen, lieber nicht regieren als schlecht regieren, aufzustehen und zu gehen. Und das ist ja eine Sache, die die FDP noch eine Weile zu verarbeiten hatte.
Ja, und aber jetzt dann, ja aktuell ja leider auch.
Also ja, die hat uns dann allerdings auch 2021, muss man ja auch sagen, in Wahrheit die Möglichkeit genommen, an dieser Konstellation der Ampelkoalition vorbeizugehen, weil ein zweites Mal aufstehend diese Option gab. Nicht. Und ich bitte immer auch daran zu erinnern, ich habe ja damals auch 21 mitverhandelt bei den Koalitionsverhandlungen. Die Alternative war eine Union, mit Armin Laschet und Herrn Söder an der Spitze vollständig zerstritten, nicht regierungsfähig, und dementsprechend gab es zu dieser Konstellation, zu dieser Ampelkonstellation, keine echte Alternative. Der Koalitionsvertrag dafür ist auch relativ gut geworden. Die dann einsetzenden Krisen, von der zu Beginn der Legislaturperiode auch keiner so richtig Ahnung haben konnte, Ukraine-Krieg und anderes, absolut, haben sicherlich schwierige auch Diskrepanzen zwischen den drei Ampelpartnern aufgezeigt und machen das Regieren da gerade für die FDP zurzeit nicht leicht.
Aber ist das denn nur so ein Blick von außen, den ich jetzt hier vielleicht transportiere und sage, naja, ich habe schon das Gefühl, dass Herr Lindner da als Oppositionsführer innerhalb dieser, bin ich ja nicht der Einzige, der das sagt, innerhalb dieser Regierung, der Ampelregierung, und doch der größte Kritiker von Habeck ist, den Sie ja auch als Kabinettskollege gut kennen. Wer ist Ihnen da näher, wenn Sie jetzt mal sozusagen...
Ich finde die Darstellung als Christian Lindner als Oppositionsführer in der Regierung falsch. Ja. Weil ehrlich gesagt treibt er viele Dinge an, die auch positiv nach vorne stattfinden, ja, die möglicherweise in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen werden. Wir haben in der Tat im Steuerrechtsbereich Entlastungen für Menschen vorgenommen in den letzten Jahren. Ja? Abbau der kalten Progression und so weiter als Stichworte, die sich wirklich bei den Menschen auch auswirken. Darüber wird nicht viel geredet, weil sie von der FDP angeschoben und durchgezogen sind. Journalistisch ist viel interessanter, über den Konflikt zwischen zwei Leuten zu berichten. Und der Konflikt zwischen Robert Habeck und der FDP auf wirtschaftspolitischem Gebiet, dafür kann ich viele Geschichten erzählen. Denn Robert Habeck war auch im Kabinett in Schleswig-Holstein kein ausgewiesener Wirtschaftspolitiker, um das mal deutlich zu sagen. Man könnte auch sagen, er hatte schon damals von Wirtschaft wenig Ahnung, und dass er damit Bundeswirtschaftsminister geworden ist, halte ich auch ehrlich gesagt für eine Situation. Also tut mir leid, als Kinderbuchautor und Dünenphilosoph bist du eigentlich nicht in der besten Qualifikation als Bundeswirtschaftsminister.
Haben Sie denn zu Ihnen Kontakt? Gibt es da noch einen?
Also wir haben ab und an mal durchaus auch noch lose Kontakt gehabt, ja, im letzten Jahr nicht mehr. In meiner Zeit als Minister schon noch mal, da war ja Bundesvorsitzender der Grünen, auch damals dann auch mal später noch mal im Bundesrat getroffen. Aber engen Kontakt gab es.
Aber helfen solche Feststellungen jetzt der Koalition oder ist das jetzt einfach Ihre Meinung?
Das ist einfach meine Meinung. Ich bin ja auch nicht der Helfer der Ampelkoalition in Berlin, sondern Sie fragen mich hier, wie ich auf die Dinge dort gucke. Und da sage ich mal, ja, wir leiden als FDP, glaube ich, kräftig unter dieser Konstellation. Übrigens auch nicht nur, weil andere sich so oder so verhalten. Auch das eigene kommunikative Verhalten der FDP ist durchaus Mitveranlassung dafür, dass wir schlecht dastehen.
Ja, auch also, mal, das ist ja auch mal eine Erkenntnis.
Ja, und ich bin weit davon entfernt, alle Schuld irgendwelchen anderen Leuten für die aktuelle Situation der FDP zu geben. Da muss in der FDP schon auch selbst was passieren, damit man sich da auch besser darstellt. Aber eins ist auch klar, ich sag mal, im Bundeswirtschaftsministerium sitzt jemand, der über die letzten zwei Jahre, und das kann man ja auch von Vertretern der Wirtschaft durchaus hören, Vorschläge gemacht hat, die er dann hinterher wegsammeln musste, weil sie erkennbar undurchdacht waren. Mhm. Und das ist etwas, wo jemand, der, sag mal, mit etwas mehr Erfahrung aus der Wirtschaft da sitzen würde, das würde einem Bundeswirtschaftsministerium sicherlich gut tun. Ich dachte schon bei Peter Altmaier vorher, dass es schwierig ist, das in eine bestimmte Richtung zu toppen. Da machen wir uns da nichts vor, auch die CDU hat Bundeswirtschaftsminister kreiert, die von ihrer Materie nur begrenzte Ahnung hat.
Stichwort Kommunikation und FDP. Kollege Kubicki, tragen Sie das alles mit, was er noch so von sich gibt? Oder jetzt, also ich versuche möglichst wertfrei zu klingen. Ja?
Wolfgang Kubicki ist ein eigenständiger Kopf, der sagt seine eigenständigen Dinge. Auch während der Corona-Krise habe ich nicht alles geteilt, was Wolfgang Kubicki gesagt hat. Und wir haben uns teilweise in der Regierung in Schleswig-Holstein auch anders verhalten als das, was er öffentlich vorgeschlagen hat. Das ist aber in der liberalen Partei so, dass wir uns nicht nur wechselseitig mögen und tolerieren, sondern dass wir uns wechselseitig diese Meinungsfreiheit
auflassen. Und dass auch alle überzeugend gute Rhetoriker sind.
Da liegt mir viel daran, in einer Partei zu sein, in der man auch mal, und das ist Wolfgangs Art, auch mal deutliche Worte, vielleicht manchmal auch übers Ziel hinausschießende Worte sagt, aber oft, und das muss man schon bitte auch sagen, oft den Nerv trifft, auch wenn es überzeichnend formuliert ist. In Wahrheit ist an ganz vielen Stellen an dem, was Wolfgang Kubicki sagt und gesagt hat, viel im Kern dran, auch wenn man im ersten Augenblick sich zurücklädt und sagt, musste das jetzt wieder so übertrieben
werden? Ja, dafür fehlt leider die Zeit, das jetzt genau zu beleuchten.
Na, ein Segen. Ich bin nämlich auch nicht dafür da, jetzt irgendwelche Äußerungen richtig von Wolfgang Kubicki.
Das ist richtig. Aber gehen wir nochmal auf die Wirtschaftsminister. Wir haben ja nun mal Herrn Habeck als Wirtschaftsminister, da haben Sie schon gesagt, Schulnote vielleicht eher 4 minus oder 5.
Versetzung gefährdet.
Versetzung stark gefährdet. wenn Sie Ihren Nachfolger sich angucken?
Würde ich ungern bewerten.
Würden Sie ungern bewerten?
Es gibt aus der Wirtschaft, wissen Sie, diesen alten berühmten Satz, der heißt, es gibt immer zwei Idioten im Leben. Das eine ist der Vorgänger und das andere ist der Nachfolger. Und deshalb reden darüber, wie der Vorgänger oder der Nachfolger ist. Also,
aber holt er sich bei Ihnen Rat, wenn ich mal so, ich weiß, das würden Sie jetzt
irgendwie. Hat es am Anfang sagen, gesagt, dass er das,
ja, das hat er gesagt,
tun
das,
würde, ja. Hat es aber bis jetzt.
Wir haben ja auch schon mal einen Spatenstich zusammen gemacht, glaube ich.
Ja, ja, also ja. Und er ist ja auch ein wirklich sehr, sehr sympathischer Mensch. Also man kann mit ihm ja nicht nur viel Spaß haben und reden, er muss dafür sorgen, dass die Dynamik, die, glaube ich, in den letzten 5 Jahren, gerade im wirtschaftspolitischen Bereich, im verkehrspolitischen Bereich in diesem Land, glaube ich, etwas zugenommen hatte. Schleswig-Holstein hat sich ja nicht dadurch ausgezeichnet, dass man mit großer Dynamik Wirtschaftspolitik vorangetrieben hatte. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da ist uns in Jamaika was gelungen, nicht nur mir alleine, sondern der gesamten Jamaika-Regierung, Infrastrukturprojekte voranzubringen, wirtschaftliche Belebung zu schaffen, Ansiedlung von industriellen Großprojekten aufzugleisen, um eine völlig andere Dimension des Wirtschaftens in Schleswig-Holstein und damit auch immer daran denken, wir machen nicht Wirtschaft aus Selbstzweck, sondern ein Bruttoinlandsprodukt bestimmt auch die Größe eines Landeshaushalts und damit die Mittel, die man in andere Themen für Kindergärten, Schulen, für Biodiversitätsprogramme und alles Mögliche einsetzen kann. Die Steigerung der Wirtschaftskraft ist der Weg dahin, die Dinge, die man politisch umsetzen will, erst auch zu ermöglichen. Und da haben wir eine große Dynamik, finde ich, in den letzten 5 Jahren in der Jamaika-Koalition hingelegt. Und da hat der Kollege jetzt sicherlich zu tun, damit diese Dynamik mindestens mal zu halten. Das ist meine Aufgabe in der Opposition, deutlich zu machen, dass ihm das nur begrenzt gelingt.
Sie sind ja jetzt, ich habe es mir mal hier aufgeschrieben, aber ich kann nicht alles vorlesen, weil sonst sprengen wir den Rahmen. Sie sind Sprecher für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, Innen- und Recht. Also das steht auf der Homepage der FDP oder auf der FDP-Fraktion.
Das ist mein Schicksal, das ist alles, was ich aus dem alten Ministerium an Themen mitgebracht habe. Und parallel dazu der einzige Jurist in der Fraktion bin. Okay. Und deshalb die ganzen Innen- und Rechtsthemen inklusive Ausländer, Asyl, Flüchtlingsfragen, Datenschutz und so weiter, aber auch Polizei und Justiz, alles das mitgeerbt habe.
Sehen Sie sich denn als jemand politisch schon ein bisschen im Wartestand zu sagen, okay, ich bin jetzt mit 62 ja nicht alt genug, um in Ruhestand zu gehen, also möglicherweise könnten Sie das, aber Sie wollen es denn nicht und das ist ja auch nicht, wäre ja auch viel zu früh. Aber sehen Sie sich eher so, oh, ich guck mal, ob ich vielleicht auch mal wieder in die Wirtschaft gehe oder gucken Sie auch, Mensch, mal gucken, wie lange die da klarkommen?
Also ehrlich gesagt, in die Wirtschaft zurückzugehen, darüber denke ich ganz wenig nach. Okay. Das liegt aber auch daran, dass die Branche, aus der ich komme, in den Medien eigentlich in Deutschland, also oberhalb des Bertelsmann-Vorstands gibt es da jetzt relativ wenig, was man da noch erreichen könnte. Und da müsste man dann einen großen Spaß daran haben, zum Beispiel nochmal irgendwie eher auf kleinerer Flamme, kleinere Einheiten intensiv zu führen. Ich hatte immer den Traum, mal ein Medienhaus führen zu wollen, das wirklich eine Konnektivität schafft zwischen Printprodukten, Fernsehen, Radio, also allem, was man in den sozialen Medien auch noch die Multimedialität komplett ausspielend, möglicherweise bei einer regionalen Abo-Zeitung oder so. Das macht tatsächlich, das hätte mir Spaß gemacht heute, würde ich mal sagen.
Wir hatten ja, könnte es ja auch jetzt.
Ja, wir hatten ja Simone vorbei. Lange bei uns.
Das ist auch ehrlich gesagt gelaufen und das ist es nicht. Und politisch muss man sagen, ich weiß nicht, ob ich im Wartestand oder eher im Abklingbecken bin. Also ich würde sagen, als Oppositionspolitiker haben einige mir im letzten Jahr gesagt, sie sind überrascht, wie intensiv ich in der Opposition unterwegs bin.
Sie sind wahrnehmbar, ja,
auf jeden Fall. Weil Sie gedacht haben, ich würde jetzt, nachdem ich als Wirtschaftsminister nicht mehr gewollt bin, dann schmollend in der Ecke sitzen und nichts mehr machen. Den Gefallen tue ich nicht.
Aber blicken wir nochmal auf die Medien. Wir haben ja auch hier in Schleswig-Holstein einige Medienhäuser. Ich will jetzt gar nicht, das geht jetzt nicht um Bashing, aber es geht darum, dass in meiner Wahrnehmung viele Medienhäuser, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern bundesweit, es nicht geschafft haben, diese Transformation.
Das ist ja auch nicht einfach.
Die ist nicht einfach, um Gottes Willen. Aber wir sitzen halt jetzt, haben jetzt noch immer ein paar Abonnenten, die Verlage, aber es werden immer weniger. Die sind im Schnitt, glaube ich, 75 Jahre alt. Das muss man sich vorstellen, im Schnitt. Und ja, wo sind die Modelle? Und wie kriegen, weil wir brauchen ja, wir können es ja nicht TikTok überlassen und auch nicht Instagram. Oder wie kriegen die Medien, sie sind Mann, der sich da auskennt, wie können Medien Vertrauen zurückgewinnen jetzt?
Ja, wir sehen ja, dass diejenigen, die tatsächlich funktionieren, diejenigen sind, die jedenfalls ein bestimmtes Qualitätsniveau erreichen und halten, das dann schon auch das Publikum überzeugt und attraktiviert, so dass man da unterwegs ist. Gucken Sie sich die Zeit an, ja. Gucken Sie sich die Frankfurter Allgemeine an, die inzwischen über eine Reichweite verfügt, die sie als reines Printprodukt niemals gehabt hätte. Ja. Und so gibt es ja auch viele Medien, die in Wahrheit über die, ich sag mal, Kapitalisierung der Reichweite, die sie erreichen, auch ein Geschäftsmodell in der Zukunft haben könnten, wenn es gelingt, auch auf digitale Art und Weise eben das Geschäftsmodell darzustellen. Und da haben wir uns sicherlich, muss man selbstkritischer sagen, Anfang der 2000er Jahre auch alle als Verleger ein bisschen was vorgemacht, dass wir gedacht haben, wir könnten rein werbeerlösgetrieben das qualitätsjournalistische Geschäft finanzieren. Wenn Sie sich klar machen, dass ein Stern im Jahr 2000 schon hätte 12 Mark kosten müssen, wenn er keine Anzeigenumsätze gehabt hätte. Und ich weiß nicht, wer das damals bezahlt hätte. Also,
nein, aber viele haben ja heute noch nicht erkannt, weil sie falsche Bezahlmodelle haben. Wenn ich irgendwo einen Artikel lesen will, dann kann ich den nicht einzeln kaufen. Manche machen das ja sehr gut, die bieten dann eben an, willst du den Artikel lesen, zahl das. Aber ja, wie viele Zeitungen soll ich denn abonnieren? Aber Digitalisierung, ich glaube, wenn man das haben viele Verlage verschlafen, oder?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch ein Thema des Ausprobierens und nicht alles am Anfang Wissens. Wer hat denn gedacht, dass die Bezahlmodelle so oder so aussehen können? Wer wusste das am Anfang? Klar, klar. Das ist einfach ein Hineintasten in bestimmte digitale Geschäftsmodelle, die man dann allerdings auch konsequent umsetzen muss. Und es ist eben immer noch vom Medium her gedacht, immer die Frage, welche Aufgabe will ich mit diesem Medium eigentlich erfüllen? Was hat der Konsument davon, wenn er mich als Medium konsumiert? Das sage ich jetzt mal bei regionalen Abo-Zeitungen, die nicht ihr Hauptaugenmerk auch in den journalistischen Ressourcen darauf legen, regionale Berichterstattung zu machen. Die machen ein Produkt, bei dem ich auf der ersten Seite die Meldung von ZDF Heute Journal von gestern Abend lese, aus zeitlichen Gründen leider heute Morgen erst, und beim Vermischen die Dinge, die ich auf Facebook oder auf irgendeinem anderen Medienkanal auch sehen kann. Was eine regionale Zeitung leisten muss, ist wirklich die regionale Berichterstattung, die ich sonst nicht kriegen kann.
Und ins Rathaus gehen, in die Gemeindevertretung.
Schlummert noch viel Potenzial, auch, ich sag mal, auch regionale Anzeigengeschäfte, regionaler Werbegeschäfte, die man durchaus umsetzen kann. Also Qualität im Journalistischen und Vermarktungsmodelle auf der anderen Seite, die konsequent umgesetzt werden, das ist aus meiner Sicht die Zukunft eines vernünftigen journalistischen Geschäfts. Denn wir brauchen Qualitätsmedien in diesem Land. Es gibt Ecken auf der Welt, wo man heute schon nur Dudelfunk empfangen kann. Und da fehlt die Kontrolle von Macht, nicht nur von politischer, sondern auch von wirtschaftlicher Macht durch diese, in Tüttelchen gesprochen, vierte Gewalt. Denn Recherchen, investigatives journalistisches Treiben, das ist etwas, was wir alleine von öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht erleben werden. Dazu braucht es immer privat finanzierte Medien, die dann auch der Stachel im Fleisch vieler Leute sein können. Das ist ein Teil eines demokratischen Gemeinwesens, den man nicht einfach so simpel aufgeben darf, sondern für den man kämpfen muss.
Ja, aber das ist ja genau diese Mischung, Sie haben es gerade so angedeutet, das duale System, was ja im Grunde über Jahrzehnte toll funktioniert hat, dass wir den privaten, ob das jetzt Verlage sind oder Radiosender, Fernsehsender und der öffentlich-rechtliche, dieses Zusammenspiel. Aber inzwischen hat man ja so das Gefühl, und das sage ich jetzt nicht, weil ich selber als Freiberufler für den NDR arbeite, so das Gefühl, dass die Privaten da immer mehr loslassen bei gewissen Dingen. Und das ist ja schade. Und das wäre gut, wenn da eben gesagt wird, wir wollen das auch. Wir wollen auch berichten. Wir wollen Vertrauen zurückgewinnen. Und es geht ja auch um, ja, es geht am Ende um Vertrauen wieder.
Ja, aber geht erstmal darum, welche Aufgaben hat der Öffentlich-Rechtliche? Der Öffentlich-Rechtliche ist ein wichtiger Teil unserer Medienlandschaft. Und er hat nicht nur vom Bundesverfassungsgericht eine Bestandsgarantie. Es gibt ja immer wieder auch Freunde in meiner eigenen Partei, die ihn am liebsten in Teilen auflösen würden. Das will ich nicht. Sage ich auch ganz deutlich, auch als ehemaliger Medienmann. Der Öffentlich-Rechtliche hat eine wichtige Funktion. Aber die Funktionsdefinition gehört in Staatsverträge. Und die kann nicht allumfassend sein. Wenn Medienanstalten für Rundfunk und Fernsehen in der Vergangenheit zuständig waren, dann heißt das, dass sie audiovisuell oder im Bewegtbildbereich hauptsächlich unterwegs sein sollen. Dann heißt das aber auch, dass übertragen auf eine neue Medienwelt im Internet auch dieses der Hauptbetätigungsbereich von ihnen da sein sollte. Wenn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt 60 Leute einsteigt, die als schreibende Journalisten Texte für das Internet verfassen, dann sage ich mal, das ist etwas, was die Privaten eben, das den Privaten Konkurrenz in einer Weise macht, die nicht sein muss, weil da das Nebeneinander von Privaten und Öffentlich-Rechtlichen nur dann funktioniert, wenn die Privaten auch eine Chance haben, das zu kapitalisieren, was sie für ihre eigenen Journalisten an Geld auch ausgeben.
Aber die Chance haben sie ja, die haben sie ja immer gehabt. Und dann hat sie das Gefühl, dass da vieles auch...
Also wir haben Zeiten erlebt, in denen die ARD-Tagesschau eine eigene Themenplattform, eine eigene Newsplattform im Internet aufgebaut hat, die eigentlich der von Spiegel Online, der von Focus Online hundertprozentig glich und noch mehr Leute im redaktionellen Apparat eingesetzt hatte, die sich nur mit Schriften, also mit Texten beschäftigt haben, die verschriftlicht waren.
Aber das ist ja zwischen reguliert im Sinne von, dass es dann einen Sendebezug haben muss.
Genau, oder, ne? Vernünftig reguliert auch insoweit, als dass man eben hier eine klare Abgrenzung dabei macht. Jetzt gibt es neue Staatsverträge, die den Rundfunkauftrag neu definieren. Da sage ich mal, mir ist diese Definition etwas zu schwammig. Das geht meinen alten Verlegerkollegen auch so, dass wir da uns schon vorgestellt hätten, dass man zu einer etwas konsequenteren Auftragsdefinition für den Öffentlich-Rechtlichen kommt. Denn an der Auftragsdefinition hängt auch, was alles finanziert werden muss. Und ich bitte mal auch zu fragen, in Deutschland, ist es tatsächlich so, dass dieser wirklich wichtige öffentliche rechtliche Rundfunk, der in Deutschland 9 Milliarden Euro jährlich die Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler kostet, dass der so groß dimensioniert ist in Teilen wie bei uns. Das gibt es nirgendwo anders. Die BBC verfügt nicht über annähernd so viel Geld und ist die zweitgrößte Rundfunkanstalt vom Volumen her in der Welt an dieser Stelle. Das geht aus meiner Sicht mit einer Konzentration und Fokussierung auf einen Medienauftrag auch anders, und dann kann man auch dem Gebührenzahler das eine oder andere an Gebühren ersparen, wenn man Dinge eben nicht macht, die Private in Wahrheit besser können. Warum muss öffentlich-rechtlicher Dudelfunk stattfinden, wenn ich das im Privaten auch gut kapitalisieren kann?
Oder auch im Bereich Unterhaltung kann man sicherlich auch über viele sprechen.
Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil ein privatrechtlicher Sender zum Beispiel so den Grand Prix der Volksmusik wegen seiner Werbekunden gar nicht ausstrahlen würde. Das ist vielleicht ein Teil der Kultur, die auch in den öffentlich-rechtlichen Bereich reingehört. Ich glaube ehrlich gesagt, der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen ist eben genau das zu machen. Information, durchaus auch Unterhaltung, aber überall da, wo das eben durch Private auch nicht geleistet werden kann, dann hat der Öffentlich-Rechtliche genauso eine wichtige Funktion wie die privaten Medien.
Also da gibt es noch viel Arbeit, um einfach mal so ein bisschen den Sprung zu machen auf die Wirtschaft. Das hängt ja alles miteinander zusammen, das wissen wir ja. Wie hoffnungsvoll sind Sie, um so ein bisschen Optimismus? Sie sind ja ein optimistischer Mensch, aber viele haben ja im Moment so denken, okay, ich gucke nach die ganze Geschichte mit dem Terrorismus, Hamas, Israel, diese furchtbare Geschichte. Wir haben natürlich den Ukraine-Krieg, der uns seit letztem Jahr beschäftigt, wirtschaftlich, wir haben Inflation, wir haben irgendwie Sachen, und trotzdem leben wir ja immer noch in einem Land, wo es uns allen gut geht oder auch in Europa. Aber dieses Gefüge, dass das zusammenbleibt, dass wir optimistisch in die Zukunft gucken. Gibt es dafür Anlass oder eher zur...
Ja, es gibt dafür Anlass, optimistisch zu sein, wenn man die Weichenstellungen richtig vornimmt.
Ja.
Wenn man tatsächlich für die Zukunft ausgerichtet sagt, das, was wir an Wohlstand haben, fällt nicht vom Himmel, sondern das müssen wir auch immer wieder neu erarbeiten und darauf müssen wir uns auch immer wieder neu ausrichten. Und da habe ich in den letzten Jahren durchaus Bedenken insoweit, als das, was unser soziales, marktwirtschaftliches System ausmacht, immer mehr wir dazu übergehen, dass staatliche Regulierungen in fast allen Bereichen dazu führen, dass wir in Planwirtschaft übergehen. Der ganze Energiemarkt ist inzwischen ein Markt, der mit marktwirtschaftlichen Instrumenten immer weniger agiert. Da muss man dankbar sein, wenn dann eine Bundesregierung keinen Industriestrompreis für 5% der deutschen Wirtschaft einführt, sondern eine Absenkung der Stromsteuer für alle im verarbeiteten Gewerbe. Das ist Marktwirtschaft. Ja, das ist eine marktwirtschaftliche Lösung, während das andere planwirtschaftliche Eingriffe sind. Und wie das sich auswirkt, das konnte man nicht nur in Planwirtschaften vergangener Tage erleben, sondern das sehen wir alle selber im Gesundheitssystem, wo in Apotheken plötzlich Arzneimittel knapp sind. Da hat man ja, also als 1961 in West-Berlin geborener, hat man da Anwandlungen, sich an alte DDR-Zeiten zu erinnern, wo in Kaufhäusern vorne gesagt wurde, nee, hier gibt's keine Waschmaschinen, keine Toaster gibt's da hinten. Also das Ergebnis von Planwirtschaft, Marktwirtschaft ist da viel stärker, auch wohlstandserhalten, und deshalb muss man dir auch mehr Raum lassen. Chancen haben wir allerdings gewaltige.
Ne? Also auch in Zukunft jetzt.
Nehmen Sie nur einfach in diesem Land die Möglichkeiten. Ja. Die Umstellung unserer Energie, die wir ja alle wollen. Wir wollen alle möglichst regenerativ Strom produzieren und Energien schaffen. Die sind bei uns im Norden besonders ausgeprägt. Nicht nur der Wind an der Westküste, die Fläche, Photovoltaik, sonst irgendwas. Alles schafft Möglichkeiten. Und da, wo die Energie produziert wird, findet auch immer die Wertschöpfung statt. Das war in der Vergangenheit so, so wird in Zukunft so sein. Deshalb ist das, was zurzeit zu ermöglichen ist in Schleswig-Holstein, also eine Ansiedlung einer großen Batteriezellenfabrik, ist ja nur ein Anfang.
Ja, aber ich sage auch, da sind viele Möglichkeiten, aber dann gibt es aus meiner Sicht, das ist jetzt nur wieder die Beobachtende, so Störfeuer leider auch aus Ihrer Partei, also Herr Wissing, der ja vor einiger Zeit über E-Fuels dann nachdachte, wo man sagt, wo kommt der? Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es Bullshit ist, was er sagt in dem Moment.
Tut mir leid, da bin
E-Fuels ich anders. Aber glauben Sie wirklich, dass das funktioniert?
Da bin ich ganz und gar anderer.
Ja, okay. Wie
wollen Sie das Fliegen denn zukünftig ermöglicht? Also eine Maschine mit 200 Mann Besatzung, die düsenangetrieben unterwegs sein wird, wird mit Akkus im Kofferraum schwer unterwegs sein können. Und da brauchen Sie, wenn Sie regenerativ unterwegs sein wollen, synthetisch erzeugtes Kerosin. Und das können Sie erzeugen, indem Sie aus Windstrom Wasserstoff machen, den Sie methanisieren und dann als künstlichen, als synthetischen Kraftstoff verwenden. Und der ist dann im Teil einer Kreislaufwirtschaft und nicht mehr CO2-Ausstoß der alten Art und Weise.
Genau, darüber kann man sicherlich auch reden. Und das meinte ich jetzt nicht. Sondern es war ja eher so dieses schon beschlossene Verbrenner aus, also beim Auto. Und da wird ja so ein bisschen suggeriert.
Ein völliger Unsinn, das Verbrenner auszubeschließen, kommt doch nicht darauf an, ob es verbrannt wird oder nicht, sondern die Frage ist, was energetisch hinten rauskommt und ob ich damit die CO2-Ausstöße der Welt verschlechtere oder verbessere.
Ja,
die Möglichkeit, synthetischen Kraftstoff in einem Verbrenner zu verbrennen, ist eine technologische Möglichkeit, von der ich nicht sagen kann, ob sie nicht im Jahr 2030 und 2035 die Art sein wird, die sich sogar durchsetzt.
Ja, es wird ja immer weiter daran geforscht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft sagt, ich will das verbieten. Das genauso wenig, da gebe ich Ihnen auch recht, das Verbrenner auszuschließen.
Die Europäische Union sagt auch das Verbot des Verbrennermotors. Das ist eine ideologische Festlegung, die ehrlich gesagt mit Technologieoffenheit nichts zu tun hat.
Das kann man so sehen, das kann ich Ihnen auch sehr gut folgen. Nur was ich meine, ist, dass ja doch die Industrie und vor allem auch leider die europäische und die deutsche Industrie es auch so ein bisschen verpennt hat. Wenn ich mir VW angucke, BMW, Mercedes, gerade VW ist so ein Patient, wo ich denke, oh je, da ist so viel schiefgelaufen. Unter Herrn Diess dachte ich, okay, da kriegen Sie nochmal die Kurve.
Aber es war in der Tat. Also die deutsche Automobilindustrie hat lange auf beiden Ohren und beiden Augen blind und taub gesessen. Und das, was
Musste so ein Elon Musk kommen.
Das
ist an ihm
vorübergegangen. Nicht nur Elon Musk, sondern da ist auch in Korea und anderswo vorgeführt worden, wie es anders gehen kann. Und das hat dann zum Umdenken der deutschen Automobilindustrie erst spät geführt. Klammer auf, weil man natürlich in Wahrheit mit dem Diesel und den Verbrennermotoren alter Bauart so super erfolgreich weltweit war. Ja. Wer ist schon als Unternehmer auch bereit, sein Erfolgsmodell, wenn es super erfolgreich ist, ständig kreativ in Frage zu stellen? Da sind wir wieder bei dem
Gestalt. Aber das ist das, was Sie vorhin sagten.
Das ist der kreative Zerstörer, der bei VW und bei Mercedes viel früher hätte da sein müssen, um zu sagen, wir müssen hier mal was ganz Neues probieren.
Nehmen wir mal an, heute erfindet in Kiel jemand den Solarantrieb, dass mit so einer kleinen Solarzelle ein SUV von 3,5 Tonnen betrieben werden könnte. Die Sonne muss dazu gar nicht scheinen. Nobelpreis, alles cool gelaufen. Das löst ja aber trotzdem nicht unser Verkehrsproblem, oder?
Das weiß ich nicht, ob das nicht unser Verkehrsproblem ist. Ich finde ehrlich gesagt die Verpönung des Individualverkehrs für sich erstmal falsch. Worum geht es denn in den großen Innenstädten? Also wir reden jetzt nicht von Schleswig-Holstein. Hier
Nö, vielleicht. Ich lade Sie gerne mal nach Solingen ein. Dann können wir mal versuchen, zu Fuß durch Solingen zu gehen.
Da nehmen wir doch mal die Möglichkeiten da auch in Solingen und in München und in der Innenstadt von Hamburg. Mag das alles ein bisschen anders sein, aber zwischen Bosau und Plön werden Sie nie einen öffentlichen Personennahverkehr haben, der alle Mobilitätsinteressen von allen Menschen in dieser Region abdeckt. Das heißt, da wird es Individualverkehr geben müssen. Und in Städten mag das anders sein. Dafür gibt es ja auch Modelle, ob in Wien oder in London, die Innenstädte gegebenenfalls auch frei von Individualverkehr zu halten. Aber die Verpönung und das
Zuhören. Aber wer hat denn jetzt, ich habe ja den Individualverkehr, das ja mit keinem Wort jetzt gesagt, oder haben Sie das jetzt pauschalisiert?
Das habe ich an der Stelle genau so rausgehört, ja, genau.
Thomas ist mit der Bahn hier, hat aber ein Auto, muss ich. Ja,
nein, aber wenn ich natürlich zwischen Bosau und hier, das ist ja nun aber auch wirklich ein tolles Beispiel, das kann ich Ihnen auch folgen und da sollen Sie auch dann mit Ihrem SUV langfahren, das gönne ich Ihnen, ja, so, mit Ihrem Fahrzeug langfahren, wie auch immer. Nur wenn Sie durch Solingen 2 Kilometer gehen, dann müssen Sie alle 300 Meter den Gehweg verlassen, weil da eben die Autos die Stadt zuparken. So, und das ist jetzt eine Frage.
Würde ich mal sagen, da hat man auf kommunaler Ebene eine echte Aufgabe.
Versagt, kann man auch so sagen.
Solche Beispiele gibt es natürlich. Mir geht es darum, dass wir versuchen, aber auch für die Zukunft nicht den einen Verkehrsträger gegen den anderen auszuspielen. Ich gehe gerne zu Fuß. Heute Morgen in der Innenstadt von Ahrensburg, das ist 3 Kilometer Weg hin, 3 Kilometer zurück. Das kann man dann mit dem Fahrrad auch machen, ganz wunderbar. Vorrang. Dazu muss man kein Auto benutzen, aus meiner Sicht. Man braucht in Berlin, wo ich geboren bin, aus meiner Sicht keinen privaten
PKW. Richtig.
Da kann man wunderbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln klarkommen.
Richtig.
Aber wir haben auch ländliche Räume.
Absolut.
Und wir haben bestimmte Bereiche, in denen man auch zulassen sollte, dass, wenn man emissionsfrei unterwegs ist, und das meine ich nicht nur im Hinblick auf CO2 oder andere, sondern in Wahrheit auch leise.
Ja,
und damit, warum sollte man da nicht auch individuelle Verkehre ermöglichen, die auf diese Art und Weise zulassen? Und ehrlich gesagt, genau diese Offenheit erwarte ich mir. Was ich wirklich schwierig finde, ist, dass wir all diese Diskussionen ideologisch zugespitzt in eine bestimmte Richtung führen und damit auch diejenigen, die wie ich, ehrlich gesagt, mit großer Toleranz auf alles Mögliche gucken, in eine Ecke stellen, nur weil sie das zum Teil verteidigen, was eben auch früher durchaus ein sinnvolles Mittel war.
Absolut. Ich bin auch nicht gegen Autos, um das jetzt auch mal festzustellen. Ich bin auch auf dem Land groß geworden, auf mehr Land als Sie, nämlich in Friedrich Wilhelm Lübkekoog. Da ist dann der nächste Kaufmann wirklich 6 Kilometer weit entfernt.
Das ist tiefes Land.
Da braucht man ein Auto. Und
Fahrrad immer Gegenwind.
Ich bin Fahrrad immer Gegenwind. Ich bin bis zu meinem 18. Lebensjahr Fahrrad gefahren und dann auch aufs Auto. Klar, wenn man dann mal weiter weg wollte, Flensburg, große Stadt oder Lübeck, dann brauchte man das Auto. Das ist ja auch gar keine Frage. Nur, wie gesagt, wenn man dann solche Ballungszentren wie NRW sieht, da zählt dann halt nur das Auto. Und das wird dann halt sehr gefährlich auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer.
Absolut. Und ehrlich gesagt, es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, diese Harmonisierung in bestimmten Bereichen herzustellen und dann auch zu sagen, in bestimmten Bereichen ist es auch für die Innenstädte einfach besser, in bestimmten Bereichen den Verkehr rauszulassen. Aber dann müssen wir eben auch nicht jammern, wenn dann Einzelhändler sagen, wenn die Leute von draußen eben mit ihren beiden Tüten nicht mehr in die Innenstadt reinkommen und sie nicht irgendwo direkt in die Gewaltthema bringen, dann werden wir hier keine großen Umsätze mehr haben, dann wird sich da was verändern, dann müssen wir unsere Innenstädte.
Genau, aber diese Veränderung und diese Mischung macht, das habe ich schon an anderer Stelle schon mal gesagt, ich wünsche mir ja für mich persönlich zu sagen, ich möchte gerne Auto fahren, weil manchmal muss ich es einfach und fahre auch gerne. Aber was ich, und das glaube ich, kommt in Zukunft, dass ich per App mir ein Auto bestelle für den Tag, was ich brauche. Heute brauche ich ein Kombi, weil ich mit der Familie da und dahin fahre. Heute brauche ich so eine Smart-Größe immer so, ne? Weil ich nur das und das möchte. Und wenn das irgendwann funktioniert, ist natürlich jetzt ein Zukunftsblick, aber das fände ich so schön, wenn ich einfach sage, ich bestelle mir mein Auto, was ich heute brauche. Und ich bin mir sicher, dass das günstiger wäre.
Die Entwicklung ist doch schon
da. Ist schon da, ja. Das wird durch das autonome Fahren nachher interessant, weil dann kann das Auto zu mir vor die Haustür kommen. Ich nutze dieses Fahrzeug und gib's wieder ab.
Und wenn ich in der Tat kein Bedürfnis mehr danach habe, das zu meinem Eigentum zu zählen, in meiner Generation war das noch so ein bisschen Freiheitsthema, dass man sein eigenes
Mobilitätsgerät
war. Ich ganz wichtig.
Ja. Ja, wieder der Vernunft steht bei mir auch ein Auto vor der Tür.
Für meine Söhne vielleicht nicht mehr so wichtig oder so, aber das ist doch eine Entscheidung, die jeder. Jetzt sind wir bei der Frage, wollen wir eine freiheitliche Gesellschaft sein?
Es wird uns ja abgenommen.
Oder wollen wir
ja
eine Gesellschaft sein, in der eine Mehrheit allen anderen sagt, was am besten für sie ist? Ich bin immer noch liberaler und für eine freie Gesellschaft, naja, für in der die Individuen immer noch frei entscheiden können, wie sie leben wollen. Und dass das natürlich auch beinhaltet, dass man verantwortungsbewusst ist. Freiheit geht immer nur mit Verantwortung zusammen. Und das heißt auch, dass ich an die Gemeinschaft denke, an die Freiheit des anderen denke. Aber, und dass wir das miteinander...
Genau, aber das sehen wir ja bei der Generation, die jetzt kommt. Und damit meine ich jetzt nicht die radikal irgendwie sagen, wir wollen das und das. Aber wenn, ich habe mit einem Microsoft-Manager mal gesprochen, der sagte, naja, bei uns ist es so, in diesem Management eben, ne, hat jeder ein Auto, wenn er es möchte. Aber das sind nur noch die über 40-Jährigen, die das wollen. Die Jüngeren sagen alle, ich brauche gar kein Auto. Na, ich nehme lieber das Geld. Oder, ne? Und das ist ja auch so ein Umdenken, was tatsächlich in unserer Generation, wir sind sehr Auto.
Ja, aber geprägt, jetzt ist doch die Frage, ist das eine schlimm und das andere
gut? Nein, überhaupt nicht. Sehen Sie, nur ich finde den Schaum vom Mund, auf beiden Seiten finde ich so schwierig.
So ist es.
Ne? Einfach zu sagen, wir können ja einfach schauen, was ist vernünftig. Und ich glaube, aus heutiger technologischer Sicht ist das E-Auto schon eine gute Idee mit all seinen Schwächen. Und dass man übers Fliegen irgendwann reden muss, dass man auch über Wasserstofftechnologie, da gibt es ja im Übrigen auch in Nordfriesland große Firmen, die sagen, dass wir eine Fähre irgendwann damit betreiben. Dass
wir auch im Güterverkehrsbereich LKWs brauchen, die anders unterwegs sind, als wir sie heute haben. Und das heißt auch, da werden wir wahrscheinlich auch nicht besichtigen, dass über allen Autobahnen wie bei uns zwischen Rheinfeld und Lübeck ein Fahrdraht dahin gebaut wird, sondern da werden wir schlicht und ergreifend Moleküle brauchen. Moleküle brauchen auch im Rahmen einer Energiewende, die diesen Schwerlastverkehr ermöglichen, damit wir auch dort regenerativ unterwegs sind. Und das kann Wasserstoff sein, das kann aber synthetischer Kraftstoff eben auch sein. Und ehrlicherweise, alle, die dann sagen, ja, wir müssen den Güterverkehr reduzieren, die gucken also aus meiner Sicht aus einem Wolkenkuckucksheim auf die Welt, denn wir werden immer mehr Menschen auf der Welt und deshalb wird erstens der Mobilitätsdrang immer größer und zweitens wird auch die Notwendigkeit größer, immer mehr Güter zu transportieren. Ja. Das sehen wir doch überall. Und dann kann man nicht sagen, wir wollen auf alle Straßen verzichten und auf alle Schwerlastverkehre und uns zurückziehen in eine kleine, hübsche, schöne Welt, in der wir am liebsten außenrum so tun, als ob hier ein kleines, naturmäßiges Museum ist, sondern dann werden wir diese Dinge technologisch positiv nach vorne entwickeln müssen. Kreativ das in Frage stellen, was in der Vergangenheit richtig war, aber mit kreativen Lösungen nach vorne, ohne einzelne Lösungen
zu vertreten. Bevor wir jetzt zum Umtrieb der Woche kommen, Thomas,
ich würde sich sagen, fast so ein bisschen wie Herr Kubicki an, aber das das war sehr zugespitzt jetzt, sehr zugespitzt.
Nein, ich erlebe das wirklich so, ich will das mal ganz deutlich sagen, ich erlebe das wirklich so, dass in vielen Diskussionen der Eindruck entsteht, als ob eine Seite die moralisch besseren Argumente hat und deshalb auf der besseren Seite steht. Das ist für politische Auseinandersetzungen tödlich. Wenn einer meint, moralisch überlegen zu sein, dann argumentiert er nicht mehr, sondern dann betrachtet er die anderen von oben herab. Wir sind in einem demokratischen Gemeinwesen, in dem wir alle von uns wechselseitig sagen wollen, wir unterstellen uns wechselseitig allen mal, dass wir das Beste wollen, auch für die Gemeinschaft. Und dann findet eine Diskussion auf anderem Niveau statt, das ist jedenfalls die Art und Weise, wie ich sie mir vorstelle und die haben wir an vielen Stellen in der Vergangenheit durchaus verlassen.
Das hört sich doch ganz vernünftig an. Das schreiben wir uns dann mal auf die Fahnen. Du wolltest was sagen.
Ich wollte einfach nur noch mal die letzte Frage, einfach die mich wirklich interessiert. Wie sehen Sie denn das 49-Euro-Ticket? Ist das ein guter Ansatz oder ist das im Grunde auch schon eine falsche Richtung?
Also, um ehrlich zu sein, ich hätte mir gewünscht, dass man, wie man das so für einen Marketing-Menschen wie mich macht, ja, man macht ein Sonderangebot, ein Kampfpreisangebot, erst wenn das Produkt stimmt.
Ja.
Wenn man nämlich ein Produkt anbietet, das man zum Sonderpreis vertickt, aber das permanent Frustration hinterlässt, dann wird man beim Kunden eine Abwehrreaktion erzeugen. Deshalb wäre aus meiner Sicht zunächst mal wichtig gewesen, die Angebotsausweitung gerade in einem Flächenland wie in Schleswig-Holstein weiter voranzutreiben. Elektrifizierung auf der Westküstenseite, Marschbahn machen. Die Taktverdichtungen in den Verkehren so machen, dass man Qualität und Pünktlichkeit auch tatsächlich als verlässliches Angebot haben kann, wie wir das in der Schweiz oder in China oder sonst irgendwo besichtigen, dass man sich darauf verlassen kann, wann fährt mein Zug mit den Kapazitäten, die er dafür braucht. Und dann kann man im Tarif runtergehen, um dann die Massen im Zweifel dahin zu schieben. Insoweit in der Reihenfolge hätte ich es gemacht. Jetzt kommt das 9-Euro-Ticket und dann das 49-Euro-Ticket.
Jetzt das 59-Euro-Ticket.
Ja. Es ist ein, das muss man ja sagen, ein Riesenerfolg insoweit, als dass wir in diesem berühmten Modal Split, also in dem Thema, wer nutzt eigentlich welche Verkehrsmöglichkeiten, 8% der Menschen tatsächlich zum Umswitchen komplett auf den ÖPNV gebracht haben. Das ist eine Riesenzahl. Ja. Das ist eine Riesenzahl mit einem relativ hohen Aufwand allerdings, das muss man jetzt auch sagen, aber das ist ein riesiger Erfolg. Noch schöner wäre der Erfolg, wenn das Produkt jetzt auch passen würde und wir nicht bei lauter Schienenbaustellen und bei lauter nicht vorhandenen Triebfahrzeugführern und Busfahrerinnen und Busfahrern permanent Frustrationen beim Publikum erzeugen würden, die heißen nach dem Motto, ich wollte so gerne Eigenkunde des ÖPNV sein, aber in Wahrheit
Das ist eine schöne Brücke
zu unserem Umtrieb der Woche geschlagen.
Der Umtrieb der Woche.
Das ist relativ einfach, weil was treibt einen am meisten? Und das sind die Dinge, mit denen man sich am meisten beschäftigen muss. Ich muss mich diese Woche mit einer Verhandlung vor dem Landesverfassungsgericht beschäftigen am Freitag, wo es ums Kommunalverfassungsrecht geht, wo es um die Frage von Fraktionsstärken geht. Und ich muss mich heute am Mittwoch damit beschäftigen, dass ein Bundesverfassungsgericht gerade die Finanzierungsmöglichkeiten über Sondervermögen, so wie sie im Bund, aber auch hier im Land gemacht wurden, als verfassungswidrig komplett gekippt hat. Das wird uns alle noch gewaltig umtreiben. Denn es führt dazu, dass die Schuldenbremse eben nicht so einfach mal ausgehebelt werden kann, sondern dass wir mit den Haushalten versuchen müssen, klarzukommen und die Krisendefinitionen, die in Corona und sicherlich auch bei Ukraine richtig waren, die Gelder, die wir da dann an Schulden aufnehmen, auch tatsächlich zur Bewältigung dieser Krisen genutzt werden müssen und nicht geparkt werden können, um sie für andere Dinge einzusetzen. Das wird für den Bundeshaushalt, das wird für den Landeshaushalt Schleswig-Holstein eine riesengroße Herausforderung. Das wird für Klimaschutzprogramme und andere Themen eine riesengroße Herausforderung. Das wird uns politisch in den nächsten Jahren sehr, sehr beschäftigen. Dass das alles in dieser Woche stattfindet, ist das, was mich umtreibt.
Sehr schön. Andreas?
Ja, ich nehme dir fast deinen Umtrieb weg, aber ich mache es trotzdem. Die Bahn ist auch mein Umtrieb. Ich habe dieses 49-Euro-Ticket und bin jetzt aber hier von Flensburg nach Kiel mit dem Auto gefahren, weil die Bahn nicht zuverlässig ist bzw. zu lange dauert. Und kurz vorher war ich mit der Familie in Prag. Wir haben uns schön ein Ticket gekauft von Flensburg nach Prag. Ein halbes Jahr vorher, total gefreut. Man muss nicht umsteigen. Bin ich schon nach Berlin gefahren mit diesem tschechischen Zug. Wunderbar. Aber kurz vorher entscheidet sich die Bahn, aus welchen Gründen auch immer, diesen Zug ausfallen zu lassen, informiert mich aber nicht und macht jetzt, wir reden von über 600 Euro, auch noch Zicken bei der Erstattung. Und das treibt mich um. Das ist so ein bisschen dieses Thema, was Sie sagten, ja, alles schön und gut. Wir wollen alle die Bahn nutzen, weil es ja auch praktisch ist und auch oft erholsam bei langen Strecken. Aber es ist in der Praxis eine Katastrophe. Das muss ich einfach so sagen. Und das ist so traurig und so bitter. Ja, wir sind dann mit dem Auto nach Prag gefahren. Das ging schneller als mit der Bahn, leider. Es ging sogar überraschend gut. Aber trotzdem finde ich es schade, weil das wäre eine Strecke, die ich gerne mit der Bahn gemacht hätte.
Kann ich absolut verstehen. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch als ehemaliger Verkehrsminister etwas, was mich tierisch umgetrieben hat. Ja. Damals, zu meiner Zeit, war das Thema hauptsächlich ein Thema für die Pendler, die nach Sylt wollten zwischen Nibel und Westerland. Ja. Jeden Tag auf einen Zug warteten, der dann ihnen ermöglichte, dort arbeiten zu können.
Die hatten
und dann
keine Alternative.
Kinder vom Kindergarten abholen zu müssen. Und was da auch für private Schicksale gelaufen sind, die einfach schlicht und ergreifend, weil es ja die einzige Möglichkeit war, mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Schiene dahin zu kommen, das ist schon schwierig. Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Ja. Wenn das Produkt nicht ganz stimmt, ist die Frustration groß.
Sehr hoch. Ich darf das mal nahtlos übernehmen. Das letzte Mal, als wir unseren Podcast in Lübeck aufgezeichnet hatten, da bin ich dann auch, wollte ich auch mit der Bahn fahren. Und kurz bevor es losging, hieß es, Zug fällt aus. Da hatte ich dann keine andere Wahl, als mich von Solingen ins Auto zu setzen und dann nach Lübeck zu fahren. Und das ist dann schon auch sehr anstrengend. Dieses Mal war es ein bisschen besser. Da stand ich dann schon am Bahnhof, also beziehungsweise der Zug zum Bahnhof fiel dann auch schon aus. Wir reden von zwei Stationen, aber es ist dann immer doch auch ärgerlich, dann dahin zu kommen. Am Bahnhof habe ich dann mal mitgezählt. Also mein Zug hatte 20 Minuten Verspätung. Ich hatte dann auch Zeit genug mitzuzählen. Ich bin dann bei 24 Durchsagen von verspäteten Zügen habe ich aufgehört.
Sie sind aber kreativ dabei.
Das darf nicht wahr sein. Jedes Mal ein anderer Grund. So, aber da hat man sich ja als Bahnreisender fast schon dran gewöhnt. Dann kam mein Zug und der fuhr dann auch. Und der fuhr auch gut, hat mich dann direkt nach Kiel gebracht. Auf den letzten in Hamburg sind dann zwei Personen zugestiegen, ein Ehepaar mittleren Alters. Die haben sich dann aus sofort in die erste Klasse gesetzt. Ich bin erster Klasse gefahren. Wer früh bucht, der zahlt ja auch nicht so viel. Das geht ja dann auch mit einem super Sparpreis für arme Journalisten. Und die saßen dann da.
Nicht rechtfertigen.
Dann kam, ja, ich weiß, ich bin bei der FDP. Ich muss mich da erst noch ein bisschen akklimatisieren. Ich muss mich
abklären. Erster Klasse.
Nee, okay, gut. Ich war auch erster Klasse zurück vielleicht. Nein. Und dann kam ein Pärchen, setzte sich also zielstrebig dann auch in die erste Klasse, war auch frei genug, kann ja dann auch jeder machen, bis dann der Schaffner kam und der forderte dann auf und sagte, ja, ich habe mal eine Frage. Also wir haben jetzt ja das Deutschland-Ticket und wir hatten in dem vorherigen Zug schon wegen Vandalismus Verspätung und die hat dann also so lange gequatscht, bis der Schaffner entnervt aufgegeben hat, aber sie dann auch noch aufgefordert hat, dann setzen Sie sich aber wenigstens in die zweite Klasse.
Weil Im
Intercity Express sind Sie hier völlig fehl am Platz mit dem Deutschlandticket. Das hat er mit Nachdruck gesagt, ist dann aber weitergegangen, weil er wohl keinen Bock auf Papierkram hatte und die sind dann... Kackendreist, und das möchte ich jetzt genauso hier sagen, sitzen geblieben und haben sich dann auch noch gegenseitig dafür gefeiert, wie dreist sie waren. Und das ist dann was, was mir komplett gegenstrich.
Und juristisch war das Schwarzfahren.
Das kann ich gut verstehen. Ja, also das Benutzen des Zuges möglicherweise nicht. Wenn tatsächlich die Verspätung so erheblich ist,
ja,
dann ist die sogenannte Freigabe der Fernverkehre auch für die Regionalverkehre, also die Freigabe der Tickets dafür, einer nicht ganz...
aber erster Klasse sich zu setzen.
Ja,
aber
erster Klasse sich zu setzen.
Ist schwarz. Und dann nach der Aufforderung, bitte setzen Sie sich dann rüber, wir sitzen bleiben. Das war schon. Und die waren dann auch noch laut und standen dann tausendmal auf.
Und sich dann wechselseitig für die Dreistigkeit auch noch zu feiern,
ist einfach Ja, und ich bin 51 und das kann ich nicht mehr ertragen.
So, ja, perfekt.
Herr Buchholz,
vielen Dank.
Vielen Dank für dieses erfrischende Gespräch. Und das meine ich so, wie ich sage. Das war mal,
und ich finde es so ganz toll, dass wir, ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber es gibt hier eine Partei, die aus dem Landtag rausgeflogen ist, völlig zu Recht, und die haben wir nicht einmal erwähnt, obwohl wir über Politik gesprochen haben. Ich finde es schön.
Legen wir uns auf die Wiedervorlage, kommen wir nächstes Jahr wieder im
November. Gerne, können Sie machen.
Gut, alles klar.
Wunderbar, vielen Dank.
Tschüss. Dank.